kommen. Und auch, dass die in der nächsten Woche Baba Kuhn mich ersetzt. Zweite Bitte ist, alle diejenigen, die in diesem Semester ein Referat halten wollen, heute fürs Kolloquium zu bleiben. Und dann verabreden wir sozusagen die Reihenfolge und die Themen und so weiter und legen das, was vorhanden ist, fest. Also wirklich die Bitte sozusagen, diese ganze Problematik heute zumindest vorläufig zu klären, damit so Gerüst da ist. Und heute mache ich Folgendes. Ich mache Sie noch auf einer Stelle aus dem Buch des Medium aufmerksam und gehe dann zu der Problematik der Avantgarde über. Das heißt, ich beginne jetzt mit der frühen Medientheorie der Avantgarde. Und zwar, mein erster Punkt war diese Trennung zwischen Körper und Seele und die Medialisierung des Körpers. Ja, sehen Sie, sozusagen der Körper, der menschliche Körper ist als erstes Medium, als erste Maschine, als erster Apparat begriffen, da sozusagen kein eigenes Leben hat, aber nur die Funktion hat, sozusagen dem Benutzer die Chance zu geben, sich mitzuteilen. Also dieser Benutzer kann meine Seele sein oder jeder andere. Ein zweiter Punkt, das mich interessiert hat, und dieser Punkt ist eigentlich viel wichtiger und viel weitreichender als der erste Punkt, ist folgende. Ich beginne mit diesem Beispiel. Das Beispiel ist tatsächlich aus diesem Buch entnommen. Nämlich der Autor, nachdem er die ganze sozusagen Ideologie der Medialität und wie man zum Medium wird, wie der Körper zum Medium wird und das alles, nachdem er diese ganze Ideologie dargelegt hat, beginnt mit der Problematik der realen Ausbildung der Medien. Also sein Ziel ist die Einführung in eine reale Ausbildung der Medien, in eine reale mediale Praxis. Und er beginnt diese Einführung in diese praktische Ausbildung mit einer Typologie. Und diese Typologie ist eben interessant. Die Einführung ist ja weniger interessant, wir können sie nachlesen. Ja. Das ist sehr, sehr faszinierend, eigentlich eine gute Einführung in Cyberspace oder was auch immer. Übrigens war ich gerade bei einem Kolloquium oder ich weiß nicht, Symposium über das Schreiben im Internet. Und es ging um vieles und Virtualität und so weiter. Und ich habe eigentlich gesagt, dass das Einzige, was wirklich virtuell wird, im Cyberspace, im Internet, das ist die Figur des Autors und Figur des Lesers. Denn Zeichen als solche sind immer virtuell. In dem Sinne, dass sie immer sozusagen die Realität verdecken. Indem sie auf diese Realität hinweisen, sind sie immer virtuell. Was eigentlich sich zusätzlich virtualisiert, das ist die Figur des Autors selbst, mit dem wir nicht mehr eine Lebenswelt teilen. Und das ist eine Entwicklung, die sehr früh beginnt, sicherlich noch in der Antike, aber dann sich weiter und weiter distanziert sich der Autor von dem Leser und wird als Körper weniger und weniger erkennbar. So dass man praktisch nicht sagen kann, gehört dieser Autor in die Lebenswelt, ist er überhaupt ein lebendiger Mensch oder ist er eine fiktionale Figur und was ist das eigentlich? Oder ist er eine Maske und so weiter? Und der erste Einwand war, das kann man am Stil des Autors erkennen. Und eine Beschaffenheit seiner Rede, was für eine Person er ist, Und mir bereitet ein gewisses Vergnügen zu sagen, dass schon in diesem Buch, also Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde festgestellt, dass so ein Rückschluss unmöglich ist und dass man sozusagen, dass ein gewissenhaftes Spirit, Praktiker des Spiritismus ganz gut weiß, dass wir keine letztendlich Fähigkeit haben, von der Beschaffenheit des Zeichen zur Beschaffenheit, auf die Beschaffenheit des Autos zu schließen. Also die Problematik bleibt akut. Nun, eben diese zweite Betrachtung, und diese zweite Betrachtung beginnt, wie gesagt, mit dieser Beschreibung der verschiedenen Medien. Erste sind die physikalischen Medien. Ich werde jeweils nur erste Bestimmung vorlesen, weil alles andere interessiert mich momentan nicht. Die Medien für physische Wirkungen, das sind physikalische Medien, also erste sind physikalische Medien. Die Medien für physische Wirkungen sind besonders befähigt, materielle Phänomene hervorzubringen, wie Bewegung, leblose Körper, Laute, Geräusche und so weiter. Man kann sie in freiwillige und unfreiwillige Medien einteilen. Die freiwilligen Medien sind jene, die von ihrer Kraft Kenntnis besitzen und die spiritistischen Phänomene durch einen Akt ihres Willens hervorbringen. Und die anderen eben diejenigen, die das tun, ohne das willentlich zu reflektieren und zu intensivieren. Der zweite Variante. Sensitive oder eindrucksfähige Medien. So nennt man Personen, die befähigt sind, die Anwesenheit der Geister durch einen unbestimmten Eindruck, eine Art von Frösteln durch alle Glieder, wovon sie keine Rechnung geben können, wahrzunehmen. Diese Kategorie hat keinen entschiedenen Charakter. Nächste. Hörende Medien. Sie hören die Stimme der Geister, wie wir es schilderten, als wir von Pneumatophonie handelten. Eine innere Stimme. Ein andermal wiederum ist eine äußere Stimme, so klar und deutlich wie die eine lebendige Person. Sprechende Medien. Die hörenden Medien, die nur das übertragen, was sie hören, sind keine sprechenden Medien. Letztere hören oft gar nichts. Bei ihnen wirkt der Geist auf die Sprachorgane, wie er bei schreibenden Medien auf die Hand wirkt. Das heißt, sie hören gar nicht und nehmen gar nicht wahr, sondern ihre Hand nur schreibt. Also wir können das wahrnehmen, sie aber nicht. Will ein Geist sich mitteilen, so bedient er sich jenes Organ, das beim Medium am biegsamsten ist. Ja, es ist nicht unbedingt die Hand. Sehende Medien. Sehende Medien sind mit der Fähigkeit begabt, Geister zu sehen. Es gibt solche, die diese Gabe als Normalzustand besitzen, also wenn sie vollkommen wach sind und sie behalten eine vollkommene Erinnerung an das Gesehene. Andere besitzen sie nur im somnambulen Zustand. Das heißt, können sich daran nicht erinnern. Dann kommen somnambule Medien in verschiedenen Varianten, dann heilende Medien, die zum Teil auch heilen, wiederum ohne das intendiert zu haben. Dann kommen psychografische Medien, die Bewegungen des Geistes abbilden in ihrem Körper, da kommen die mechanischen Medien. Dann kommen die intuitiven Medien, halbmechanische Medien, inspirierte Medien und so geht es weiter und weiter. Und Medien mit Vorahnung. Nun, was sich auffällt in dieser Beschreibung, ist ein Prozess, den ich bezeichnen könnte als Resemiotisierung der Wirklichkeit. Und das ist eigentlich das, was am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert, und das sozusagen, das ist die Avantgarde. Man fragt sich, ist das Frösteln in alle Glieder ein Zeichen der Präsenz eines Geistes oder dass es im Zimmer kalt geworden ist oder dass man zum Beispiel krank geworden ist. Ein normaler Mensch des 19. Jahrhunderts Wenn er Fürsten in allen Gliedern spürt, wird entweder warm machen das Zimmer oder zum Arzt gehen. Er wird nicht versuchen, diese Fürsten als Message, als Mitteilung, als Botschaft überhaupt zu deuten. Der Punkt ist also nicht, dass diese ganzen Medien, welche überhaupt Bedeutung sie diesen Zeichen zuschreiben. Der Punkt ist, dass sie bestimmte Ereignisse beginnen als Zeichen zu deuten, die man im normalen Haushalt, sozialen, psychologischen Haushalt des letzten Jahrhunderts eben nicht als Zeichen gedeutet hat. Genauso ist es zum Beispiel mit den Dingen. Sagen wir, wenn ich diese Wasser verschüttle, was ist das? Ist das, dass ich unaufmerksam bin? Oder bedeutet das, dass ein Geist mich als Dinge bewegendes Medium benutzt hat und dazu gebracht hat, diese Wasser zu verschütten? Das ist also ein Zeichen, das ich deuten soll, das auch andere deuten sollen, auch wenn ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil ich in diesem Moment im Schlaf war oder im somnolischen Zustand. Das heißt, die Tatsache, dass ich diese Wasser nicht absichtlich verschüttet habe, bedeutet nicht, dass es kein Zeichen ist. Es ist ein Zeichen. Und zwar auch, wenn es sogar nicht wahrgenommen ist. Wenn ich zum Beispiel sitze im Sommer, ab und zu, wie viele andere Menschen, was das bedeutet, ist es ein irritierender Effekt der schlechten Erziehung, dass sozusagen die Eltern in Kindheit nicht gesagt haben, mach sowas nicht, oder bin ich ein klopfendes Medium, sowas gibt es ja auch. Nämlich, wenn ich auf der einen Seite was vermittle, also ein gewisser Inhalt in meiner Stimme, auf der anderen Seite spricht der Geist, ein bestimmter Geist durch meine Finger, durch das Klopfen, und zwar so, dass diese Klopfensprache überhaupt nicht verstehe. Ich mache das automatisch, ohne das überhaupt zu registrieren. Diese Mitteilung könnte aber eventuell eine viel wichtigere sein, also und viel bedeutsamer, zum Beispiel könnte ein Untergang der Welt ankündigen im nächsten Augenblick, als alles, was ich in meiner bewussten Rede vermitteln kann. Das heißt, wir beginnen unter dieser Art der Klassifikation und unter dieser Perspektive der Geisterfülle. Wir beginnen alles, was in der Welt passiert, unter einem semiotischen und nicht mechanischen Aspekt zu sehen. Und das ist eine gewaltige Konterrevolution, ja, die der Spiritismus eingeleitet hat und die dann die Avantgarde fortgesetzt hat. Es gibt schöne Bücher, einer von Lévi-Strauss über die Gespräche mit verschiedenen Schamanen. Ja, einfach. Und ich glaube, das war doch nicht Lévi-Strauss, sondern jemand anderer. Das war in Afrika und er hat mit einem Schamanen gesprochen. Und dieser Schamane hat gesagt, dass der andere Schamane seinen Bruder gerade getötet hat. Und er hat gesagt, wie hat er ihn getötet? Er hat gesagt, er hat einen Baum verzaubert und als sein Bruder spazieren ging, da kommt sozusagen ein starker Wind und dieser Baum fällt und zerschlägt seinen Bruder. Sagt, ja, aber das könnte zufällig sein. Das ist nicht unbedingt Absicht. In welchem Sinne zufällig? Hat Schaman gefragt. Naja, der Wind ab und zu. Und sagt, ja, das kann zufällig sein. Und dass der Baum fehlt, weil es ein alter Baum ist, kann auch zufällig sein. Und dass ihr Bruder spazieren gegangen ist, kann auch zufällig sein. Warum meinen Sie aber, dass es ein Verbrechen war? Weil der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Das Problem ist, dass alle diese Zufälle tatsächlich zufällig sein können. Die Zeit aber, an der sie auftreten, kann man zufällig nennen oder nicht. Ja, wenn wir, es gibt einen gewissen Sprung. Ja, die Wissenschaft, jede Wissenschaft überhaupt, arbeitet mit gewissen Probabilitäten und mit gewisser Häufigkeit. Man kann sagen, so und so oft weht der Wind in einer gewissen Zeit in diese Gegend. So und so oft fallen dann die Bäume und so oft gehen die Leute spazieren. Ja, das kann man alles statistisch und wie auch immer ermitteln, und das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis und die ist relativ stabil. Die Tatsache, dass eben dieser Mensch zu dieser Zeit spazieren gegangen ist, wo der Wind entstanden ist und dieser Baum gefallen ist, kann nur ein Zauber sein. Ja? Wenn man sagt, das ist ein Zufall, dann ist es im Grunde die gleiche Antwort. Das heißt, wir können das Einzelereignis von einer regulären Beschreibung, einer gewissen statistischen Häufigkeit solcher Ereignisse nicht ableiten. Wir können nicht sagen, weil es generell stattfindet, muss es zu diesem Startpunkt stattfinden. Also dieser Sprung ist uns generell nicht erlaubt. Und das heißt, wir haben mit einer Fülle der Ereignisse zu tun, die, sagen wir, unterhalb der Wissenschaft stattfinden. Ja, unterhalb der Ebene der Aufmerksamkeit der Wissenschaft überhaupt. Wir haben also angefangen, was wir aufklärend nennen, was wir Neuzeit nennen. Das war eine große Entzauberung der Welt. Ja? Das war eine, kann man anders sagen, Desimmatisierung der Welt. Früher ist man durch die Welt spazieren gegangen, hat versucht zu erraten, ja? Was hat Gott damit gemeint, dass er diesen Vögel so gemacht hat und anders? Was sagen zum Beispiel diese Farben uns im Unterschied zu anderen Farben? Warum sind die Fische, was hat Gott dabei gedacht, dass er die Fische sozusagen im Wasser schwimmen ließ und die Vögel im Himmel zwitschern und so weiter? Das heißt, man hat immer die Frage, eine semiotische Frage, eine mediale Frage nach der Botschaft gestellt. Was auch immer man als Phänomen sah, sah man das als Zeichen einer gewissen Mitteilung, ja, und wollte diese Mitteilung dechiffrieren. Die Revolution der Wissenschaften in der Neuzeit bedeutet nichts anderes als eine Absage an die semiotische Weltbetrachtung. Man hat sich nicht mehr gefragt, was die Phänomene bedeuten, einzelne Phänomene bedeuten, sondern man hat sich nur gefragt, in welcher Korrelation diese Phänomene auf einer phänomenalen Ebene sich befinden. Das heißt, man hat sich gefragt, wie korreliert Wind mit dem Baum, wie korreliert Baum mit das und so weiter und so fort. Das heißt, man hat überhaupt sozusagen diesem Versuch Absage erteilt, nach dem Sinn der Phänomene, nach der Botschaft hinter dem Zeichen zu fragen. In der Hoffnung, dass man eine Möglichkeit gefunden hat, die Welt durch diese Korrelationen auf der phänomenalen Ebene endgültig zu beschreiben zu können und alles Dahinterstehende oder Dahintersteckende, das Wesen, der Geist und so weiter sozusagen einfach durchzustreichen und zu sagen, es ist, wie Kant sagt, das Ding an sich das sozusagen sich nicht mitteilt, ja, sondern einfach passiv hinter der Phänomen sich fördert. Nun, je weiter aber dieser wissenschaftliche Fortschritt sich entwickelt hat im 19. Jahrhundert, desto deutlicher wurde es, dass man, wie gesagt, unter der Schwelle der Beschreibbarkeit ein großer Raum gelassen hat, der Zufälligkeit. Ja, man hat gesagt, das ist zufällig oder unbewusst. Und das lässt man als Einzelereignis außer Acht. Ja, man hat gesagt, dass die Bäume fällen, das ist relevant. Oder wie Durkheim, ja, in seiner Soziologie, hat gesagt, dass der einzelne Mensch Selbstmord begeht, das interessiert mich nicht. Ja. Mich interessiert die Tatsache, dass in einem bestimmten Jahr so viele Menschen generell Selbstmord begehen. Und diese Zahl bleibt stabil. Was mit einem passiert, ist ja eigentlich für die Wissenschaft irrelevant und interessant. Interessant ist nur die Zahl. Und ist die Zahl stabil, ist die Beschreibung gelungen. Das heißt, wir haben im 19. Jahrhundert eine gewisse Ebene der Beschreibbarkeit und Erklärbarkeit erreicht, mit einer freien Zone. Und irgendwann darunter. Und irgendwann sozusagen hat man sich damit abgefunden und hat gesagt, das ist alles Zufall. Das geschieht einfach so. Vielleicht das ganze menschliche Leben ist ein Zufall. Vielleicht das Individuum ist ein Zufall. Wenn man die Literatur liest des 19. Jahrhunderts, oben sagen wir, eben 1950, 1960, 1970, also vor der Dekadenz und vor allem vor der Avantgarde, das heißt diese realistische, naturalistische Literatur wie Zola und so weiter, dann findet man immer wieder diese Figur, ja? Das menschliche Leben in seiner Individualität, die Person überhaupt ist ein Zufall. Es ist ein Körper, der zufällig entstanden ist, nur als statistische Größe funktioniert, an sich aber keine Bedeutung hat. Das war sozusagen der aufgeklärt skeptische, der aufgeklärt pessimistische oder zynische Blick auf die menschliche Existenz. Und die Konstituierung dieses Raumes des Zufälligen, das nicht weiter erklärt werden kann, war aber eigentlich die Voraussetzung für die konterrevolutionäre, sozusagen antiaufklärerische Respiritualisierung oder Resemantisierung der Welt am Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, dieses stagnierende wissenschaftliche Beschreibbarkeit hat dazu geführt, dass man begonnen hat, sich zu fragen, ob diese scheinbar zufällige, aber dann auch wieder nicht wegerklärbare Phänomene nicht doch Zeichen sind von etwas, was wir eigentlich nicht wissen, was wir eigentlich nicht erklären können. Ob es nicht unter der Schwelle unserer absichtlichen und unserer selbstreflektierten Lebens eine Ebene des Unbewussten, im weitesten Sinne des Wortes, also Unreflektierten und Unreflektierbaren, sich befindet, was im Grunde nicht anders erklärt werden kann, als durch die Rückwendung zu Semiosis. Das heißt, Rückwendung zu der Annahme, dass hinter einem nicht regulären Phänomen eine individuelle Botschaft sich verbirgt. Ein krasses Beispiel ist dieses Gedankengangs, ist sicherlich die Psychoanalyse von Freud, die diese Stimmung angefangen hat, aber auch dann weiter verstärkt hat. So hat man gesagt, wie entsteht die Traumwelt? Die Antwort war so zufällig, ja, durch eine zufällige Kombination der Bilder. Und diese zufällige Kombination der Bilder wird dadurch hervorgerufen, dass die Neurone und diese ganzen Hirnfunktionen nicht ordentlich arbeiten im Schlafzustand. Im Wachzustand werden sie sozusagen kontrolliert, im Wachzustand werden sie untergeordnet einer gewissen Intelligenz und bilden sozusagen eine Hierarchie und arbeiten richtig. Wenn aber sozusagen die zentrale kontrollierende Instanz schläft, dann beginnen diese Hirnfunktionen sozusagen zufällig zu funktionieren und produzieren zufällige Bilder. Das heißt, die Antwort auf die Frage, was bedeuten die Träume, bedeuten gar nichts, ja, sondern sie sind Effekt eines Zufalls. Die Frage, was sie bedeuten, ist eine archaische Frage, die sozusagen von der Entwicklung der Wissenschaft obsolet gemacht worden ist. Und da setzt eben Freud ein mit seiner Konterrevolution, mit seiner antiaufklärischen Semiotik und sagt, Träume haben eine Bedeutung. Und zwar, sie haben eine Bedeutung, weil in unserer Geiste auch unbewusste Kräfte und unbewusste Subjekte am Werk sind und sie teilen sich mit, wenn das bewusste Subjekt nicht zusammen hat. Dieser bekannte Fall der Resemiotisierung der Wirklichkeit ist nur sozusagen eine Entwicklung unter vielen anderen und gewissermaßen nicht so radikale, irgendwie immer noch ziemlich konservative. Eine andere, die nahe an den Künsten liegt, ist die Frage, die sich zunächst einmal die Dichter gestellt haben, wie zum Beispiel, ich habe schon darauf hingewiesen, Mallarmé und andere frühere Dichten, also spätere Dichten, kann auch frühe Dichten damals gab. Die haben sich gefragt, warum macht die Dichtung überhaupt einen Eindruck auf die Menschen? Und wenn die Dichtung einen Eindruck auf die Menschen macht, dann durch welche Mittel? Wenn es zum Beispiel so wäre, dass Dichtung ein verdichteter Gedanke ist, dann kann die Dichtung keine größere Kraft entfalten als ein Zeitungsartikel. Ich sage zum Beispiel, ich kann in einem Zeitungsartikel sagen, die Tiere zu quälen ist nicht besonders gut. Ja, oder in Afrika leben wilde Tiere, zum Beispiel Panther. Das macht aber auf den Leser nicht so einen Eindruck wie zum Beispiel Baudelaires Panther, ja, oder was auch immer. Also irgendwie ist die Dichtung erzeugt einen Mehrwert. Woran soll aber dieser Mehrwert überhaupt liegen? Ein Gedicht sagt im Grunde nichts als das, was ein Zeitungsartikel sagt. Das heißt, wenn man ein Gedicht nimmt und einfach summieren will, was in diesem Gedicht ausgedrückt ist, das kann man in Prosa, das kann man in einer normalen Rede ziemlich vollständig wiedergeben. Aber wie gesagt, der Eindruck verschwindet. Das heißt, der Eindruck wird erzeugt nicht auf der Ebene der Absicht, nicht auf der Ebene der Intention, sondern auf einer anderen Ebene. Was ist das aber, eine andere Ebene? Es ist die Ebene der Sprache selbst. Ja, sagen wir so. Was heißt der Sprache selbst? Das heißt, der Kombination bestimmter Laute letztendlich. Und zwar eine solche Kombination der Laute, die ja an sich keine Bedeutung haben kann. Und das war sozusagen eine große Verschiebung. Das ist irgendwie dumm, ja. Ich könnte vielleicht ein deutsches Gedicht mitbringen, um das zu demonstrieren, wie das läuft. Aber es beginnt zum Teil mit Malame, aber sehr, sehr konsequent bei Krutschonach in der ersten Phase der russischen Avantgarde. Eben diese Analyse, wo man sagt, wenn ich ein Gedicht habe, was habe ich eigentlich? Ich habe eine Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile, vierte Zeile und so weiter. Jede Zeile ist eine Lautkombination. Wenn ich dieses Gedicht lese, so, dass ich diese Lauten einteile in einzelne Worte, dann kann ich keinen Mehrwert mehr erzeugen, als wenn ich zum Beispiel einen Zeitungsartikel lese. Ja. Unbewusst tue ich aber etwas anderes, nämlich in Teile diese Lautsegmente gleichzeitig nicht entsprechend der Wortgrenzen, sondern entsprechend des Klangs, der diese Laute in der Zeile erzeugen. Das heißt, die Zeile im Gedicht funktioniert antigrammatikalisch. Wenn ich die Prosa lese, dann gehe ich von einem Wort zum anderen Wort, entsprechend der allgemeinen Worteinteilung, und betrachte diese Pause zwischen den einzelnen Worten und lese das so. Wenn ich ein Gedicht schreibe mit einer Zeilenstruktur, bin ich gezwungen, eine Zeile als eine Lautkombination jenseits der Wortbedeutung wahrzunehmen, also jenseits der normalen syntaktischen Entwicklung, grammatikalischen Entwicklung und auch inhaltlichen Entwicklung der Rede. Und so ist für mich diese Zeile ein Zeilenkomplex, ein Lautkomplex. Und dieser Lautkomplex teile ich eigentlich anders, das wird auch übrigens nachgewiesen durch die psychologische Untersuchung, dass man, wenn man Gedicht hört, Lautkombinationen anders wahrnimmt als durch die normale Worteinteilung. Und eigentlich diese Lautkompositionen, die keine Bedeutung haben, haben eine andere Semiotik. Das heißt, sie vermitteln einen gewissen Sinn. Warum können sie einen gewissen Sinn vermitteln? Nur, weil einzelne Laute auch einen Sinn vermitteln können. Wir können also sagen, dass es gewisse Geister gibt, oder anders ausgedrückt, gewisse Botschaften gibt, die unter der Schwelle der grammatikalischen Erkennbarkeit eines Wortes und Beschreibbarkeit eines Wortes agieren und ihre Botschaften mitteilen auf der Lautebene. In diesem Sinne sind die Lauten dann nicht nur ein Material für die Bildung bestimmte Worte, sodass dieses Material diesem Wort untergeordnet ist, sondern sie haben an sich eine Bedeutung. Was hier passiert, ist eben diese Semiotisierung der Elementen oder Semantisierung der Teile der Elementen eines Wortes. Wo ich plötzlich beginne, dass Lautmaterial eines Gedichts wiederum mit einer gewissen Bedeutung zu versehen. Das gleiche passiert in der Frühphase der Avantgarde mit der Farbe, wie wir wissen. Das heißt, schon Kandinsky in seinen ersten Schriften und seine bedeutendste Schrift heißt eben über das Geistige in der Kunst in einem Fall. Und er kommt direkt aus der theosophischen oder passophischen Tradition. Beginnt er mit der Resemantisierung und Resemantisierung der Elementen, aus denen die Malerei besteht, also die Farbe und Form, jenseits ihrer Unterordnung unter einer bestimmten darstellerischen Absicht. Und zwar nach dem gleichen Prinzip, das zunächst einmal in der Poesie beschrieben worden war. Das heißt, Satkandinsky will ein Bild sehen, das eine Kuh auf der Wiese zum Beispiel darstellt, macht nicht dieses Bild auf uns Eindruck, weil es eine Kuh auf der Wiese ist, sondern bestimmte Farbflecken auf dem Körper von Kuh entsprechen bestimmten Formen und Farbflecken irgendwo anders. Sie bilden eine Form, sie bilden einen Einklang, wie gesagt, oder einen Kontrast, eine Konstellation, die einen Sinn vermittelt, jenseits des Sinns eines normalen Bildes. Wir haben also die Resemantisierung, ich sage noch nicht Resemantisierung, ich werde über den Unterschied noch reden, eine Resemantisierung der Wirklichkeit, und die wurde tatsächlich eingeleitet, zunächst einmal durch die Aktivitäten des spiritistischen, also historisch gesehen, des spiritistischen, anthroposophischen und theosophischen Gesellschaften in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts, wo man eben alle Zeichen, alle Elemente, alle Formen und Farben plötzlich als Mitteilungen begriffen hat, bestimmte Geister, die eben wirken jenseits der bewussten Absicht des Subjekts. Und dann kommt diese Strategie, die Strategie der Avantgarde, die Freilegung des Mediums. Man eliminiert die eigene Absicht, um die Geister sprechen zu lassen. Das heißt, man eliminiert die Kuh auf der Wiese, um nur Farbenflecke und Linien zu lassen, die ja die Möglichkeit geben, diese Mitteilungen wieder deutlich zu machen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich meine eigene Form unter der bewusste Form, unter der diese Elemente untergeordnet sind, eliminiere, gebe ich sozusagen die Chance, dieses Klopfen zu hören und diese Frösten zu erleben, als ein Zeichen von irgendetwas, was jenseits meines Willens wirkt. Und gerade an diesem Moment gerate ich in eine Schieferlage. Und diese Schieferlage bleibt bis heute ungeklärt. Was passiert mit solchen Bildern, wie zum Beispiel solchen Gedichten, wie zum Beispiel Bilder von Kandinsky und Gedichten von Mallarmé? Kann man sagen, dass ein Bild von Kandinsky auch ein Bild ist, wie Kuh auf der Wiese, sodass dieses Bild neben der Kuh auf der Wiese hängen sollte oder dürfte? Kandinsky würde sagen, ja und nein. Ja, weil es ein Bild ist. Nein, weil es kein Bild wie jedes andere ist, sondern es ist ein Schlüssel für die Lektüre aller anderen Bilder. Das heißt, es ist eine Anweisung, wie man alle Bilder sehen soll, inklusive auch diese Kuh auf der Wiese. Befindet sich in diesem Sinne in einem anderen Raum. Es ist eine Anweisung, hermeneutische Anweisung, wie man generell Bilder sehen soll. Und darin äußert sich, also zumindest er versucht, eine Grammatik des Sehens zu entwickeln, nach diesem bestimmten berühmten Prinzip der inneren Notwendigkeit. Das heißt, er kombiniert auf seinen Bildern alle Formen und alle Elemente, die er für elementar hält und die nach seiner Meinung bestimmte Bedeutung haben. So dass, wenn man seine Kompositionen und Improvisationen in ihrer Gesamtheit sieht, dann kann man sagen, Hier sehen wir ein Bild der Grammatik der Lektüre, eines jeden möglichen Bildes. Es ist nicht ein Bild wie jedes andere, sondern es ist eine Anweisung für die Lektüre. Das heißt, dieses Bild funktioniert so ungefähr wie dieses Buch. Es ist nicht das Klopfen und es ist nicht keine Mitteilung, ja, sondern es ist ein Lehrbuch, das uns lehrt, wenn wir ein Klopfen hören, zufälligerweise dieses Klopfen richtig zu interpretieren. So ist es ja auch das Werk von Kandinsky, ein Lehrbuch, eine Anweisung, wie wir darauf reagieren können, wenn wir auf einem jeweiligen Bild den roten Fleck sehen, bestimmte Form. Wir müssen diesen roten Fleck in dieser Verhältnis sehen, in dieser Verhältnis sehen, in dieser Verhältnis sehen, an dieser Stelle sehen. Und wenn wir diesen roten Fleck an einer bestimmten Stelle sehen, in einer bestimmten Konstellation, in einem bestimmten Verhältnis zu anderen Bildern, dann können wir sagen, dieser Fleck hat diese und diese geistige Bedeutung. Also bezeichnen das und jenes. Jenseits aller Einordnungen, die der Künstler früher bewusst diesem Fleck gegeben hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf ein altes Bild, ich weiß nicht, der Renaissance sehe und sehe irgendwann einen roten Fleck, dieser rote Fleck bedeutet nichts anderes als der rote Fleck auf dem Bild von Kandinsky. Und sehe ich das ganze Werk von Kandinsky, sehe ich alle Positionen, die der rote Fleck zu anderen Flecken annehmen kann, kann ich sozusagen dieser rote Fleck identifizieren und sagen, der Künstler auf der Ebene der inneren Notwendigkeit wollte das und das ausdrücken, auch wenn er das nicht reflektiert hat, wenn er auch auf der Ebene der bewussten Absicht etwas anderes dargestellt hat. Das heißt, wenn ich eine Grammatik der Farbe und der Form habe, wenn diese Grammatik vollständig ist, kann ich jedes mögliche Bild anders lesen, als es traditionell gelesen ist. Genauso wie ich, wenn ich eine Grammatik des Spiritismus habe, mit der Beschreibung dessen, was ein Klopfen und Lautkombination bedeutet, kann ich das anders lesen. Eine solche Grammatik wurde auch von Krutschanow und Chlebnikow zum Beispiel vorgeschlagen für das Gedicht. Unabhängig davon, welche Worte mit welcher Bedeutung im Gedicht verwendet werden, man kann ja immer und soll man sehen, welche Position bestimmte Laute im Gedicht haben, wie sie zu anderen Lauten in welchem Verhältnis stehen. Und durch diese Lautkombination vermittelt das Gedicht eine völlig andere Bedeutung als die oberflächliche Bedeutung des Gedichts auf der Ebene der bewussten Aussage. Das ist diese berühmte Reflexion des Mediums in sich selbst. Ja, von der sozusagen man immer spricht. Das heißt, damit ein Medium als Medium überhaupt funktionieren kann, reflektiert werden kann, muss man die Botschaft, die man vermittelt, wenn man dieses Medium benutzt, abtragen, reduzieren, dieses Medium allein lassen, analysieren und die Grammatik dieses Mediums rekonstruieren, so dass ich sagen kann, alle Elemente, die ich benutze, zum Beispiel in der Malerei, Elemente der Farbe, Elemente der Form, Elemente und so weiter und so fort. Alle diese Elemente analysieren, Kombinatorik festlegen, dann weiß ich, was dieses Medium eigentlich leistet. Das ist ein interessanter Vorgang, von dem man immer wieder sagt, dieser Vorgang ist gescheitert. Ja. Und die Avantgarde ist in den Sackgassen geraten bei dieser Analyse und so weiter. Wobei diese Analyse als solche irgendwann nicht mehr weiter analysiert wurde. Und das, wir müssen zunächst einmal uns klar werden, mit welchen Phänomenen wir, mit welchen Effekten wir hier zu tun haben. Also, ich frage mich, was ist ein Medium, mit dem ich funktioniere oder das ich benutze, um meine Mitteilungen zu machen? Zum Beispiel, wenn ich eine Kuh auf der Wiese male. Und ich möchte dieses Medium im Medium selbst reflektieren. Also, wie gesagt, eliminiere ich die Kuh. Es bleiben nur Farben und Flecken. Ich ordne sie, beschreibe sie, reduziere zu Elementarbedeutungen und Kompensationsregeln. Im Endeffekt aber entsteht ein völlig anderer Sinn. Das heißt nicht der Sinn der Kuh auf der Wiese. Die Frage, wie es möglich war, die Kuh auf der Wiese abzubilden, bleibt unbeantwortet. Es ist der erste interessante Effekt, der sogenannte Selbstanalyse des Mediums. Die Frage, wie ist es möglich, die einfachste Botschaft zu überbringen, dass die Kuh auf der Wiese ist, wird nicht beantwortet. Und zwar strukturell nicht. Weil, damit man das Medium analysieren kann, muss man zunächst einmal diese Botschaft eliminieren. Eliminiert man diese Botschaft, sieht man keine Möglichkeit, diese Botschaft zu rekonstruieren. Denn diese ganzen Farben und Formen, die man dann zusammenstellt, bedeuten aber wiederum etwas anderes als die Kuh auf der Wiese. Wenn man also jetzt zum Beispiel sagt, der Autor ist tot, die Sprache spricht, ja, also so, die Zeichen fließen, Signifikanten haben sich von Signifikanten getrennt. Also alle diese Aussagen, in denen wir aufgewachsen sind, und sozusagen die, unsere Medien. Es ist sozusagen verkauft, es wird immer verkauft, als eine tiefe Einsicht in die Beschaffenheit der Sprache. Als ob man zunächst einmal alles analysiert hat und nachdem man das alles analysiert hat, ist zu diesem Schluss gekommen, dass die Sprache spricht oder der Autor ist tot. Was man übersieht, ist, dass die Eliminierung des Autors die Voraussetzung für die Analyse selbst ist. Das heißt, man beginnt die Analyse und kann nicht anders beginnen. Man beginnt die Analyse damit, dass man den Autor, das heißt auch die reale Botschaft, eliminiert. Und hat man diese Botschaft von Anfang an eliminiert, kann man diese Botschaft nicht mehr rekonstruieren. Jede rekonstruierte Botschaft müssen dann die Botschaften der Sprache sein oder die Botschaften des Mediums sein, weil die Analyse mit diesem Akt der Eliminierung der aktuellen Botschaft von Anfang an, also das Voraussetzung war für die Analyse selbst. Das heißt, der Tod des Autors ist nicht eine Folge von irgendetwas. Der Tod des Autors ist eine Vorbedingung für eine bestimmte Art der Analyse. Die Eliminierung der subjektiven Botschaft ist das, was man zunächst einmal macht, um das Medium überhaupt analysieren zu können, im Sinne einer Einteilung, die ich zunächst einmal angesprochen habe, und eine Einteilung, die sich herausgebildet hat vor der Ankunft der Resymetisierung, die Bewegung der Resymetisierung und so weiter. Das heißt, wir hatten schon von Anfang an eine gewisse Zweiteilung, ein Bereich des rationalen, auktorialen, positiven Denkens, und das ist der wissenschaftliche Bereich, das ist der Bereich der wissenschaftlichen Beschreibbarkeit, der Mimesis und so weiter und so fort, des Realismus im weitesten Sinne des Wortes. Und wir haben dann die mediale, das heißt unbewusste, das heißt nicht wissenschaftlich beschreibbare Bereich der Phänomene. Und der ganze Mediendiskurs beginnt mit der Resemiatisierung dieses Bereiches. Und nur dieses Bereiches. Die Resemiatisierung der Wissenschaft hat nie stattgefunden. Und zwar bis heute nicht. Und wenn wir zum Beispiel sagen, oder lesen in Frankfurt Allgemeine, oder nur als Witz, in Frankfurt Allgemeine irgendwelche politische Bericht oder die Mitteilung, dass ich weiß nicht, die Erde ist rund oder was auch immer, was wir alles in der FAZ lesen, dann kommt es nicht in den Sinn, diese Aussage nach den Lautkombinationen und unbewusste Botschaften zu analysieren. Wir tun das schlicht und einfach nicht. Und zwar unabhängig davon, wie weit die Medientheorie und solche Analyse sonst weiterentwickelt. Oder tut man das, klingt das als Witz. Eben Krutschow hat es gemacht, ja, in seinen früheren Texten, ich weiß nicht, inwieweit sie ins Deutsche übersetzen, er hat angefangen mit einer Rechnung aus der Wäscherei. Und das war so eine berühmte Parodie auf die frühe sozusagen soziologische Analyse und sonstige Analyse, wo die Forderung war, die maximale Lautdichte in Bezug auf eine Zeile zu erzeugen. Ja, das war auch die Forderung der frühere poetische Avantgarde. Sie haben gesagt, warum war die ganze frühere Dichtung so schlecht? Ja? Weil das war immer so verwässert, ja? Man hat immer so verwässert geschrieben, ja? So wie in der Zeitung. Stattdessen muss man die Lautdichte verstärken. Und wenn die Lautdichte verstärkt wird, dann wird auch der emotionale Impact und die Message, sozusagen der schwierige Message, verstärkt. Und praktisch die ganze europäische Dichtung so in den 10. Jahren hat versucht, sozusagen mit verschiedenen Mitteln diese sozusagen Lautdichte im Gedicht zu intensivieren. Und dann hat Krutschow seine Rechnung aus der Wäscherei diese Analyse unterworfen und siehe da, die Dichte war maximal. Also sozusagen das nach aller Gesetze der Analyse mit der führenden Dichter seiner Zeit verglichen und eindeutig, das war alles in Zahlen sicherlich sehr leicht, also Häufigkeit und also wenn sozusagen bestimmte Laute eine geringe Häufigkeit in normalen Sprache hat, dann muss die Dichtung die Häufigkeit erhöhen, ja, um diese Laute eine andere Bedeutung zu geben. Also wenn man alle diese Gesetze sozusagen des Poetischen in Betracht zieht, dann war diese Rechnung besser als alle anderen, inklusive Mallarmé, die ich das immer zeigt. Also man kann also vermuten, dass wenn man diese eine Schröder-Rede nimmt, ja, dann wird es auch sozusagen die optimale Sprache der Geister sozusagen wird da am meisten ausgedrückt. Aber man weiß es nicht, was man nicht tut. Und man tut das aus strukturellen Gründen nicht. Was auch immer wir sagen, wie gesagt, im Grunde arbeitet unsere sprachliche Imagination immer nach einem gewissen Muster. Nämlich wir entscheiden innerlich. Und diese Entscheidung kommt vor der Analyse. Wir entscheiden, sollen wir das als auktoriale Aussage lesen und wahrnehmen? Sollen wir als eine semiotische Aussage lesen, das nicht eine auktoriale, sondern eine symptomatische Bedeutung hat? Und auch wenn zum Beispiel Žižek sagt, liebe dein Symptom wie dich selbst, sieht er nicht und denkt er nicht über sein eigenes Buch als ein Symptom. Auf keinen Fall. Er denkt, dass sein Buch ist eine auktoriale Aussage und kein Symptom. Sicherlich kann man sein Buch auch als Symptom sehen. Das ist ganz klar. Tut man aber das, muss man ein anderes Buch schreiben, in dem dieses Buch als Symptom interpretiert werden kann. Und dieses andere Buch würden wir dann nicht mehr als Symptom sehen, sondern als eine wahre Beschreibung des Symptoms von Schizophrenie. Wir sind also in unserer Medienanalyse zunächst einmal abhängig von der jeweiligen Entscheidung. Sollen wir in einem gewissen Textabschnitt und einem gewissen Formabschnitt und so weiter eine auktoriale Stimme vernehmen wollen oder eine Stimme der Geister, also eine Semiotik des Symptoms, sagen wir so, ein Sinn, der nicht vom Autor erzeugt wurde. In diesem Sinne kann man sagen, die Bilder von Kandinsky erklären wirklich alles in der Malerei, außer das, was diese Malerei darstellt. Nun sagt ja Kandinsky, dass das, was die Malerei darstellt, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Weil das, was die Malerei darstellt, könnte man in einem anderen Medium auch darstellen. Zum Beispiel, man kann es erzählen. Wir haben also eine feine Verknüpfung zwischen auf der einen Seite medialen Analyse, auf der anderen Seite eine postulierte Pluralität der Medien. Es ist ein Buch der Medien und nicht ein Buch des Mediums. Wenn wir beginnen, die Medien zu analysieren, das Erste, womit wir zu tun haben, ist der Zerfall des Begriffs Medium. Wenn ich zum Beispiel wie Kandinsky sage, alles das, was Malerei dargestellt hat, ist keine Malerei, weil das alles in einem anderen Medium erzählt werden kann. Zum Beispiel, es wird irgendwelche Schlacht dargestellt und diese Schlacht kann man auch anders erzählen. Es ist nicht medienspezifisch. Ist es nicht mediumspezifisch, bedeutet das, man muss das eliminieren, um das Mediumspezifische freizulegen, zum Ausdruck zu bringen und zu thematisieren. Tut man das, zerfällt der Begriff des Mediums. Das, was ein Medium in einem Falle ist, ist kein Medium in einem anderen Falle und so geht es weiter und weiter. Tut man das weiter, fragt man sich, wo liegen die Grenzen dieses Zerfalls? Zum Beispiel, was ist die Medium, das Medium Malerei? Ist das das, was alles gemalt ist auf der Leinwand? Gut. Dann hat Kandinsky vielleicht recht. Wir können aber genauso sagen, es gibt so wie ein Medium Malerei nicht, sondern es gibt ein Medium akademische Malerei. Legitim. Und im Medium akademische Malerei ist nicht das Medium Malerei, sondern es ist ein Regelsystem, wo eben bestimmte Kühe oder Helden oder Pferde oder was auch immer vorkommt, was zum Beispiel im Medium Malerei insgesamt nicht vorkommt. Und Medium spezifisch für eine akademische Malerei ist, wenn da viele Pferde und sagen wir, nackte Frauen vorkommen. Kommen sie nicht vor, es ist schlicht einfach ein anderes Medium. Es ist zwar Medium Malerei, aber nicht Medium akademisch. Man kann in diese Richtung gehen, man kann in eine andere Richtung gehen. Man kann zum Beispiel sagen, ist das Medium Malerei wirklich Medium Malerei? Nicht unbedingt. Ein Leinwand ist doch ein Ding, das irgendwo hängt im Museum oder Ausstellungsraum. Also, das Medium ist eigentlich nicht die Malerei, sondern das Museum. Oder der Ausstellungsraum. Oder Kunstsystem. In dem Fall kann das nicht nur eine Leinwand mit bestimmten Farben und Flecken als intermedial betrachtet werden, sondern auch meinetwegen Ready-Mades von Duchamp und vieles anderes mehr. Man kann zum Beispiel sagen, man hat als Repräsentant Klaus Schamagawa im Sinne von Kandinsky eigentlich nicht reflektiert, was das Medium Malerei ist. Zum Beispiel, das hat Duchamp gesagt. Er hat gesagt, die abstrakte Malerei hat das Medium Malerei nicht reflektiert, weil abstrakte Malerei nicht reflektiert hat die Tatsache, dass alle Farben inklusive und Leinwand ready-made sind. Also genauso wie Kandinsky argumentiert hat, hat auch Duchamp argumentiert. Kandinsky hat argumentiert, indem er gesagt hat, die Botschaft der Farben wird ja überhört. Ja? In der klassischen Malerei. Kommt nicht zum Ausdruck. Also befreien wir das. So sagt ja auch Duchamp in seinen frühen Interviews, ja? Er sagt, diese Botschaft des Künstlers in der abstrakten Kunst ist immer noch eine subjektive. Vielleicht ist es nicht die Botschaft seines Bewusstseins, aber es ist immer noch die Botschaft seines Unbewussten. Und diese subjektive Botschaft, die immer noch subjektiv bleibt, überdeckt und negiert und unterdrückt eine viel tiefere Botschaft. Das ist die Botschaft der Fabrik, die diese Farben produziert hat. Ja, diese Farben sind doch durch einen Arbeitsprozess produziert in der modernen Industrie. Und diese Farben, also diese Präexistenz der Farben, hat ihre eigene Botschaft und die kommt nicht zum Ausdruck. Genauso wie der Leinwand und die ganze Technik. Damit das freigelegt werden muss, muss man Ready-Made zeigen als Ready-Made. Also bevor die individuelle künstlerische Interpretation diese ursprüngliche Bedeutung in der eigenen Bedeutung unterworfen hat. So zeigt das ein Urinoir. Um dieser Ready-Madeness der gleichen Malerei freizulegen. Ist aber dieser Urinoir eine Malerei? Kann man sagen, dass die Freilegung Malerei immer noch Malerei ist? In gewissem Sinne ja. Es handelt sich um ein Ready-Made und das Objekt im Ausstellungsraum. Unter gewissen Voraussetzungen nahe. Also kommen wir zu einem zweiten entscheidenden Punkt. Nämlich, wenn wir über das Medium sprechen, Macht des Mediums, Botschaft des Mediums, Reflexion des Mediums, das alles, müssen wir nicht übersehen, dass wir in unserer Analyse von Anfang an das Medium als Medium abgegrenzt haben und als Medium als Medium definiert haben. Sonst können wir eine Analyse überhaupt nicht anfangen. Dieser voranalytische Schritt bestimmt eigentlich auf der anderen Seite eindeutig das, was rauskommt. Das heißt, so wie wir das Medium definiert haben, so eine Botschaft kriegen wir am Ende. Das ist genauso wie mit der auktorialen Botschaft. Wenn wir diese auktoriale Botschaft in einem voranalytischen Schritt eliminiert haben, bekommen wir nichts mehr zu sehen, was von der auktoriellen Botschaft da früher drin war. Genauso, wenn wir den Bereich eines Mediums begrenzt haben und gesagt haben, wir sprechen jetzt über das Medium akademische Malerei oder wir sprechen jetzt über das Medium Malerei und so weiter. Wie stecken wir die Grenzen auf? Wenn wir sagen, die Reflexion des Mediums in sich selbst, dann übersehen wir, dass wir gleichzeitig mit dieser Reflexion unbemerkbar die Grenzen des Mediums verändern. Sagen wir so, jemand kommt in eine Ausstellung und sagt, das, was Kandinsky macht, ist keine Kunst. Und dann kommt der Kunstkritiker oder Kurator, der diesen Kandinsky gerade gekauft hat, und sagt, nein, das ist Kunst, es ist die Reflexion der Kunst in der Kunst selbst. Ja? Wer hat recht? Eigentlich hat der Besucher recht. Weil was diese Kurator und Kritiker übersehen hat oder nicht zugegeben hat, ist, dass diese Reflexion gleichzeitig eine Erweiterung bedeutet. Wenn man sagt, Kandinsky reflektiert das Medium Malerei in der Malerei selbst, dann sind wir schon mit dem Satz einverstanden, dieses Bild ist eine Malerei und gehört im Bereich Kunst. Dieses Einverständnis oder Nicht-Einverständnis mit diesem Satz ist aber die Frage des Bekenntnisses und nicht der Analyse. Wenn wir schon gesagt haben, dieses Bild gehört in das Medium Malerei, müssen wir am Ende uns damit einverstanden erklären, dass dieses Bild auch dieses Medium Malerei manifestiert. Aber warum sollen wir in erster Linie das zugeben? Vielleicht geben wir das nicht zu, sondern sagen, es ist für mich ein anderes Medium. Zum Beispiel ein Medium abstrakte Malerei. Und das Medium abstrakte Malerei hat mit dem Medium akademische Malerei überhaupt nichts zu tun. Sie haben unterschiedliche Gesetze. Dann wird das Medium abstrakte Malerei in diesem Bild von Kandinsky zum Beispiel nicht manifestiert. Dann findet die Selbstreflexion überhaupt nicht statt, sondern es handelt sich um ein normales Bild innerhalb eines anderen Sprachspiels. Das ist die Problematik von Bimjostein. Was tun wir, wenn wir eine Sprache entwickeln, in der wir über eine Sprache sprechen? Bleiben wir in dieser Sprache, über die wir sprechen, oder wir organisieren ein neues Sprachspiel, das mit der Sprache, die wir früher gesprochen haben, überhaupt nichts zu tun hat? Oder in einem homologen oder analogen Verhältnis? Wenn wir also